Ja, ich freue mich wieder einmal bei euch zu sein. Ich bestelle euch auch liebe Grüße von meiner Familie. Und ansonsten würde ich direkt zu unserem Predigtthema kommen. Zu Beginn möchte ich euch eine Liste vorlesen, die uns bei zwei Dingen helfen soll. Zum einen geht es um einen Begriff, der ganz im Mittelpunkt dieses Textes, den ich euch vorlesen werde, steht. Einmal, dass ihr diesen Begriff herausfindet. Ich vermute mal, dass ihr schon nach zwei, drei Wörtern aus dieser Liste eine Vermutung oder habt oder schon wisst, worum es geht. Und zum anderen soll uns diese Liste helfen, ein bisschen diesem Begriff näher zu kommen, zu spüren, worum geht es da eigentlich, was meint dieses Wort, was meint Gott, wenn er von diesem Wort spricht. Um dem so ein bisschen näher zu kommen, Empfinden dafür zu bekommen und vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen, was Gott damit meinen könnte. Es ist ein, ja, ihr werdet den Begriff schnell herausfinden. Jedes Wort, das ich jetzt vorlesen werde, steht irgendwo in der Bibel. Also man könnte zu jedem Wort in der Liste eine Bibelstelle vorlesen. Das mache ich nicht, weil sonst wäre der Gottesdienst nur damit dann schon ausgefüllt. Ich habe die auch nicht geordnet. Die sind in zufälliger Reihenfolge. Ich lese mal vor. Das sind wirklich viele Wörter und die sind immer zusammen mit dem gesuchten Begriff stehend. Also die stehen immer gemeinsam da. Ich lese mal vor. Also das Ding kann gottlos sein, es kann zerschlagen sein, es kann brennend sein, es ist ewig, dieses Ding. Es kann eifrig sein, es kann weit sein, es kann erquickt sein, es kann trügerisch sein, es kann freimütig sein, es kann ungeteilt sein. Es kann geteilt sein. Ich vermute, ihr wisst schon, um welchen Begriff es sich handelt. Ich lese trotzdem die lange Liste weiter. Ich muss auch dazu sagen, die ist unvollständig. Die ließe sich noch erweitern. Es gibt noch mehr Wörter, die im Zusammenhang mit diesem Begriff eben vorkommen. Das Ding kann bekümmert sein, gelassen, traurig, aufrichtig, hochmütig, demütig, zornig, verständig, aufgeblasen, ergeben, trotzig, sich gebend, unergründlich, verderbt, gebessert, wissend, schmelzend, froh, grausam, verzagt, verhärtet, verwundet, verstockt, vertrauend, verfinstert, verdorrt, behütet, stumpf, mutig, hart, erforschend, verbittert, getröstet, geschlagen, fröhlich, nochmal getrost, frohlockend, zerbrochen, weise, verschlossen, verurteilend, zugewandt, erschreckt, ausgerichtet, empfänglich, offen, verwandelt, rein, furchtsam, steinern, einsichtig, lebendig, treu, fleischern, weise, neu, bewahrend, geneigt, bedrückt, gestärkt, hingerissen, erobert, böse, jemandem gehörend, gut, freuend, jauchzend, zitternd, begehrend, aufrührerisch, krank oder fest. Und wie gesagt, die Liste ließe sich beliebig erweitern und zu jedem Begriff könnte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, tue ich jetzt aber nicht. Ihr habt bestimmt herausgefunden, es geht ums Herz. Das Herz ist in dem Bibeltext, den wir gleich lesen, ein zentraler Begriff, steht im Mittelpunkt und das ist so ein Schlüsselwort in der Botschaft heute. Das Herz des Menschen. Ich möchte uns zunächst eine Bibelstelle aus Hesekiel 36 vorlesen. Diese Botschaft ist zunächst an das Volk Israel gerichtet gewesen, aber wir können auch heute daraus lernen, das Volk Israel ist ja uns so ein Stück weit ein Bild für unser eigenes Leben. Also wenn wir uns mit der Geschichte des Volkes Israel beschäftigen, beschäftigen wir uns immer auch mit uns selber. Oder wenn wir so einen Text lesen, ist er uns ein Stück weit auch wie ein Spiegel für uns selber. Auch wenn er zunächst eben für die Israeliten gedacht war. Ich lese uns den einmal vor und dann werde ich dann einige Punkte aus diesem Text herausgreifen und darauf eingehen. Nicht auf alle, das ließe sich ja noch erweitern. Wir lesen aus Hesekiel Kapitel 36 ab dem 16. Vers. Hesekiel Kapitel 36 ab Vers 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen, und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Jetzt kommen so zwei Schlüsselverse. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Text geht noch weiter, aber wir lesen bis dahin. Ja, ein zentraler Begriff in diesem Text ist das Herz. Gott will das Herz transplantieren, wäre vielleicht das falsche Wort, aber ein neues Herz uns geben. Damals dem Volk Israel, aber eben auch dir und mir. Und es ist gar nicht so einfach zu definieren, was meint das Herz. Ja, also wenn man sagt das in einem Satz, dann ist es ganz schön schwer, das so auf den Punkt zu bringen. Zunächst denkt man beim Herz erstmal an ein physisches Organ. Und wenn wir an Körper denken, ist es tatsächlich so, das Herz ist sehr zentral. Also wenn ein Herzversagen auftritt, dann war es das, dann stirbt jemand. Also das Herz ist ein wirklich sehr zentrales Organ, das dafür sorgt, dass unser ganzer Körper richtig und gut und ordentlich funktioniert. Und eben, wenn dem nicht so ist, dann haben wir ein Problem. Könnte man es auch sagen, im geistlichen Leben genauso, wenn da mit dem Herz etwas nicht in Ordnung ist, ist mit dem ganzen Menschen etwas nicht in Ordnung, dann haben wir ein Problem. Man sagt, das Herz ist der Sitz des Verstandes und des Willens. Es ist der Ort der Entscheidung über richtiges und falsches Handeln. Oder eine andere Definition, das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit. Und jemand hat es so ausgedrückt, es ist die Kommandozentrale unserer Gedanken, Wünsche, Willensäußerungen und Gefühle. Ich wiederhole, es ist die Kommandozentrale unserer Gedanken, Wünsche, Willensäußerungen und Gefühle. Und man könnte auch sagen, es ist der Sitz der Zuneigungen und Leidenschaften, der Ort der Weisheit und des Verstandes. Oder noch komprimierter, es ist das Zentrum des Wesens des Menschen. Der Kern, der Mittelpunkt, das Wesentliche, was uns Menschen ausmacht. Es ist das seelisch-geistige Zentrum, wo Empfindungen, Gefühle, Willen und Verstand zu Hause sind. Es steht für die ganze Person. Und im Herzen fallen geistliche Entscheidungen. Davon Entscheidungen, wie ist unser Verhältnis zu Gott? Wie halte ich es mit dem Glauben? Was glaube ich nicht? Im Herzen fälle ich die Entscheidung über Gehorsam und Ungehorsam. Also man kann sagen, im Herz gibt es seelische Regungen. Also ich zähle mal ein paar auf. Und die Begriffe, die ich jetzt nenne, zu jedem Begriff würde es auch eine Bibelstelle geben, wo man das so nachlesen könnte. Das mache ich der Zeit halber nicht. Also im Herz finden wir Schmerz, Trauer, Angst, Verzweiflung, Mut, Tapferheit, Hochmut, Bosheit, Ablehnung, Verachtung, aber eben auch Vertrauen und Zuneigung. Das Herz ist ein Ort, wo geistige und geistliche Funktionen zu finden sind. Da finden wir Erkenntnis, da erinnern wir uns, da gewinnen wir Einsicht, da bekommen wir Weisheit oder wenn sie fehlt, ist auch die Dummheit zu Hause. Also es ist einfach der Sitz des Willens, des Urteilens, der Entscheidung, der Verantwortung. Dort ist auch unser Gewissen zu Hause. Es ist auch der Ort der Gedanken und Träume, vielleicht auch der Gedanken, die wir gar nicht aussprechen, die in uns sind. Und interessant ist, durch die ganze Bibel hindurch finden wir die Aufforderung, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen. Das finden wir im Alten Testament, wir finden es im Neuen Testament, das sagt Jesus selber, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Mitmenschen eben, liebe Gott an erster Stelle und liebe auch deine Glaubensgeschwister. Also und das von ganzem Herzen. Man könnte sagen, einfach Gott fordert uns auf, ihn selber zu lieben, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem Empfinden und mit unserer Willenskraft und den Nächsten und die Geschwister auch. In den Sprüchen Kapitel 17, Vers 3, ist im folgenden Vers, den finde ich passend, wie ein Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft Gott der Herr die Herzen. Also Gott kennt dein Herz, er kennt mein Herz und er weiß, was dort sich so findet, an Gutem wie auch an Schlechtem. Und die Frage, die ich mir und die sich an jeder stellen sollte und darf und muss, was kommt da bei mir heraus, wenn Gott mein und dein Herz prüft? Wie gesagt, hier die Geschichte des Volkes Israel ist immer auch deine und meine Geschichte. Und wir lesen hier so ein paar Punkte, die ich herausgreifen möchte. Ein Punkt ist hier, dass von der Heiligkeit Gottes die Rede. Gott sagt, ich bin heilig. Und er sagt auch, ihr Israeliten habt meinen Namen entheiligt. So wie ihr gelebt habt da unter den Heiden, wo ich euch zerstreut habe, da habt ihr meinen Namen Unehre gemacht. Da ist nichts von dem heiligen Gott sichtbar geworden, sondern ich habe meinen heiligen Namen in den Dreck gezogen. So wie ihr gelebt habt. Heilig, das Wort heilig, das heißt vollkommen, göttlich, verehrenswürdig, rein, ehrfurchteinflößend, gut. Und das Wort heilig steht im krassen Gegensatz zu etwas anderem, nämlich zur Unvollkommenheit, zu unserer Unreinheit, zu unserer Begrenztheit, zu unserer Zerbrochenheit. Das ist ein ganz starker Kontrast, dass einmal der heilige Gott und da der sündige, zerbrochene Mensch, der eben nicht vollkommen lebt, der eben nicht so ganz und gut ist, sondern zerbrochen und Stückwerk nur Stückwerk ist. Ne? Manche Sachen sind ganz okay und viele Sachen eben auch nicht. Und was Gott dort den Israeliten sagt, können wir auch an anderen Stellen in der Bibel lesen. Wir lesen vom Sündenfall, wo diese wunderbare Beziehung zwischen Mensch und Gott kaputt gegangen ist, wo der Mensch gesagt hat, ich möchte mein eigener Gott sein, dich Gott brauche ich nicht mehr, ich kriege das selber hin. Ich bin der Bestimmer in meinem Leben. Und ja, da ist diese Gemeinschaft zerbrochen und seitdem ist die Unheiligkeit ein Teil unseres, von uns Menschen, von mir, von dir, von einem jeden Menschen. Und die trennt uns von Gott, dass eben Gott sagen muss hier, so wie ihr lebt, das macht mir keine Ehre. Und Gott möchte aber, dass unser Leben so ist, so wie es von den Israeliten, von seinem Volk, das er ausgewählt hat, eigentlich erwartet hat, dass so, wie sie leben, dass das Gottes Heiligkeit widerspiegelt, dass es den anderen Völkern zeigt, so ist Gott, so ein heiliger, großer, wunderbarer, guter Gott ist eben Gott. Das zeigt sich im Leben dieses Volkes. Und genau das Gegenteil ist passiert. So ist es bei uns und Gott möchte es eben anders, dass so wie du lebst, wie ich lebe, dass das Gottes Heiligkeit irgendwo widerspiegelt und dass in meinem Leben Gottes Heiligkeit deutlich wird. Und wir merken, wenn wir ehrlich sind, unser Leben ist nicht so, dass so wie wir leben, wie wir sind, von Natur aus, dass wir nicht Gottes Heiligkeit angemessen widerspiegeln und zeigen. Auch hier, bei diesem Punkt, die Frage an dich und mich, habe ich erkannt, dass ich von Natur aus unheilig bin und Gottes Heiligkeit verunehre. Zeigt sich in meinem Leben Gottes Heiligkeit? Ist meine Lebensgeschichte ein Zeugnis von Gottes Heiligkeit? Nächster Punkt, der hier heraussticht, und zwar, wenn wir den Vers 22 lesen, darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, der Gott der Herr. Und es kommt der entscheidende Satz, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt und so weiter. Nicht um euretwillen, sagt Gott hier den Israeliten. Und wenn wir Gottes Heilshandeln ansehen, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Wir können nicht sagen, so Gott, jetzt ne, guck du, dass ich hier wieder in Ordnung komme. Nein, Gott tut es nicht um euretwillen, er tut es um seinetwillen. Andersrum gesagt, Gottes Heilshandeln ist gänzlich unverdient. Er müsste das nicht tun. Er müsste keinen von uns retten. Er könnte sagen, liebe Menschen, ihr habt euch so entschieden. Ist eure Entscheidung. Dann seht mal zu, wie ihr da jetzt mit klarkommt ohne mich. Könnte er sagen. Und wir hätten irgendwie keine Handhabe zu sagen, das ist keine gute Haltung. Wir haben kein Recht darauf, dass Gott uns rettet. Also es ist gänzlich unverdient. Und er tut es ja trotzdem. Wir kennen Gottes Heilsplan. Wir wissen, was er für uns getan hat. Und dass er das getan hat, liegt nicht an mir, liegt nicht an dir, es liegt nicht an unseren tollen Qualitäten und Eigenschaften und tollen Leistungen, die wir erbracht haben und dass wir nett waren und ne, jemandem die Tür aufgehalten haben. Das ist alles gut. Aber Gott tut es nicht wegen meiner Leistung, wegen meinen Eigenschaften, wegen meinen Qualitäten, sondern er tut es um seinetwillen, weil er das möchte. Es liegt in ihm selber begründet. Er sagt, ich tue es um meinetwillen. Ich möchte euch retten, weil ich das möchte. Nicht, weil du so toll bist, weil wenn er das als Kriterium genommen hätte, dann würde er es bestimmt nicht tun. Wir Menschen würden wahrscheinlich, ne, wenn wir ne, irgendwo einen Menschen haben, wenn wir nicht klarkommen, der benimmt sich noch unmöglich mir gegenüber. Ich bin völlig im Recht, natürlich, meine ich. Und ne, dann würden wir nicht so handeln, sagen, der hat es nicht verdient. Und Gott sagt, ich möchte es tun, weil ich das möchte. Es ist wirklich nur seine Liebe, seine Gnade, sein Wille, und das ist letztlich unverständlich, unergründlich, letztlich unfassbar, dass er das trotzdem tut, dass er uns retten möchte. Und es geht letztlich darum, dass dadurch sein Name groß gemacht wird, das, was nicht funktioniert hat beim Menschen selber, durch sein Heilshandeln möchte er seinen Namen wieder groß machen. Und ja, So die Frage, die ich zu diesem Punkt uns selber nochmal stellen möchte, mir und uns allen: Wer soll in meinem Leben groß herauskommen? Gott sagt, es geht darum, dass mein Name groß gemacht wird, also sein Name groß gemacht wird. Soll ich groß herauskommen in meinem Leben oder soll Gott dabei groß herauskommen? Oder nochmal anders gefragt, wenn du dein Leben betrachtest oder wenn ich mein Leben betrachte, wer kommt da am Schluss dabei groß heraus? Komme ich dasselbe groß heraus oder kommt dabei Gott groß heraus? Gott sagt hier, nicht um euretwillen. Also ich denke, wenn wir darüber anfangen nachzudenken, dann sollte uns das demütig machen, dankbar machen, ein Stück weit auch klein machen. Und dadurch wird Gott umso größer, dass er es trotzdem tut, um seinetwillen. Ich finde das großartig, dass er das trotzdem macht. Wir lesen dann weiter im 23. Vers. Ich lese mal den 23. Vers. Denn ich will meinen Namen, denn ihr, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Also hier sind so die entscheidenden Worte. Die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Gott möchte das, was er eigentlich von Anfang an vorhatte, einfach da mit dem Volk Israel wieder tun. Er möchte zeigen, wie groß und wunderbar und mächtig und heilig er ist. Und was damals fürs Volk Israel galt, gilt auch für uns heute. Gott möchte an deinem Leben, in meinem Leben zeigen, wie groß und mächtig und heilig und wunderbar er ist. Was für einen großen Gott wir haben. Das sollen die Menschen, die ihn noch nicht kennen, an uns sehen. Also an diesem Beispiel, an deinem Beispiel, an deiner Lebensgeschichte soll Gott sichtbar werden, soll seine Größe sichtbar werden. Und da merken wir, das werden wir nicht mit eigener Leistung hinbekommen. Wir können uns jetzt ab heute anstrengen, das wird nicht gelingen. Aber wenn wir ihn an uns wirken lassen, dann wird er auch sich groß zeigen in unserem Leben und dann wird es auch für die anderen sichtbar werden. Also wir oder ich und du sollen Zeugen sein von Gottes Handeln und Heiligkeit, ja letztlich auch von Gottes Rettung, dass er uns eben trotzdem, wenn wir ehrlich sind, wenn wir auch den Menschen um uns herum gegenüber sagen müssen, wir sind nicht besser als ihr. Wir sind genauso verlorene Menschen wie jeder andere auch. Aber was uns unterscheidet, wir haben Gott, der mit seinen Heilshandeln an uns Großes tut, der uns trotzdem annimmt, der uns vergibt und der uns neu machen will und uns auch neu macht. Es wird auch im Neuen Testament deutlich, dass Gott genau das Gleiche, wie er es mit dem Volk Israel vorhat, auch mit uns vorhat. Wir kennen den Missionsbefehl, den Jesus noch mit auf den Weg gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Er hat gesagt, geht hin und gebt das Evangelium weiter. Dann zählt er auf, in Jerusalem, Samarien und so weiter. Und das ist auch dein und mein Auftrag, wenn wir Jesus kennen, wenn er Teil unseres Lebens ist, dass wir im engsten Kreis, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, und dann der Kreis wird immer größer, auch in unserem Alltag, kann es im Berufsleben sein, in der Nachbarschaft, beim Einkaufen, wo auch immer Gott uns hinstellt, dass wir dort Zeugen Jesu sind, mit unserem Reden, angefangen mit unserem Denken, mit unserem Reden, mit unserem Tun. Und der Kreis kann auch noch weiter sein, nebst dem persönlichen Umfeld, kann es auch im Bereich Evangelisation oder Diakonie sein, wo wir anderen helfen, so auf die Art vielleicht auch die frohe Botschaft weitergeben, bis hin zur Weltmission, wo Menschen weit reisen, um dort das Evangelium weiterzugeben. Also dieser Wunsch von Gott einfach, dass er durch uns Menschen seinen Namen groß macht, die frohe Botschaft weitergibt, der gilt auch heute noch. auch die Frage wieder an mich und an dich: Ist mein Leben ein Beispiel für Gottes Handeln und Heiligkeit? Oder nochmal anders formuliert: Lasse ich mich als Werkzeug im Bau von Gottes Reich gebrauchen? Ich lese in Vers 24, da ist nämlich ein spannender nächster Punkt. Ich lese den ganzen Vers, es geht aber um den zweiten Teil. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Gott bringt die Israeliten wieder in ihr Land. Man kann auch sagen, an ihren Platz, an ihren Ort. Und das gilt auch noch heute. Gott will dich und mich wieder an den richtigen Ort bringen, an den richtigen Platz stellen. Wir haben gesehen, unser Herz ist von Natur aus weit weg von Gott. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünde, dadurch, dass wir gesagt haben, ich will mein eigener Gott sein. Wir sind nicht an dem Platz, wo wir sein sollten. Gottes Plan war es auch nicht ursprünglich, das Volk Israel in der ganzen Welt zu zerstreuen. Und er sagt, ich will euch wieder an euren Platz bringen. Also Gott will auch uns vom falschen Ort, wo wir unheilig und ohne ihn sind und ihm Unehre machen, wieder an den richtigen Ort zurückbringen. Und der Ort ist bei ihm und mit ihm, in Gemeinschaft lebend. Und Gott möchte mich und dich an den Platz holen, den er sich für dich und mich ausgedacht hat. Frage an dich und an mich: Habe ich mich schon von Gott an den richtigen Ort bringen lassen, an den Platz, wo er mich haben möchte? Es ist ein großer Wunsch, das zu tun. Ich muss einfach auch mitgehen, sonst komme ich da nicht hin. Das ist dann meine Verantwortung, ne? Ich lese weiter in Vers 25 in unserem Text, da steht: Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Also wir haben hier das Stichwort Reinigung. Wenn wir ehrlich sind, sind wir Menschen wirklich im Unrein. Wir sind schuldhaft, wir haben Sünde in unserem Leben und aus eigener Kraft können wir das Problem auch nicht lösen. Wir brauchen das Gottes Hilfe dabei und er sagt, ich will euch reinigen. Er sagt das hier den Israeliten, aber er sagt das auch dir und mir heute, das gilt auch heute noch. Ich lese einfach exemplarisch oder beispielhaft einen Vers aus dem Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, da steht: Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das Wort gilt heute noch. Die Frage an dich und an mich ist einfach auch an der Stelle: Habe ich mich von meiner Sündenschuld durch das Blut Jesu reinigen lassen? Wenn nein, dann ist es, steht Gottes Einladung noch heute, dass die Menschen zu ihm kommen, dass er sie reinigen kann, dass sie dieses Rettungs- und Heilsangebot einfach annehmen, in Anspruch nehmen, persönlich nehmen. Und dann tut er das auch. Er hat sein Blut vergossen für eine jede Sünde. Und jeder, der das in Anspruch nehmen möchte, kann das auch gerne tun. Diese Einladung steht noch heute. Ja, und jetzt kommen diese interessanten Schlüsselverse, wie ich meine. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir haben hier den Begriff ein steinernes Herz. Ein Herz wie ein Stein. Und das ist tatsächlich so ein Sinnbild für ein Leben ohne Gott. Mit all seinen Folgen und Konsequenzen. Es tut uns nicht gut, ohne Gott zu leben. Letztlich, wenn wir Gott außen vor lassen und ihn nicht in unser Leben hineinreden lassen, dann wird unser Herz, unsere Persönlichkeit, das Herz steht ja wirklich für die ganze Persönlichkeit, wird sie hart, sie wird schwer, sie wird unbeweglich wie ein Stein. Man könnte jetzt noch viele andere Wörter da hinzufügen. Man kann letztlich sagen, unser Herz ist dann tot. Also, ja, tot wie ein Stein. Ja, lass es jetzt mal so stehen. Und in Epheser Kapitel 2, Vers 1, da lesen wir eine ähnliche Diagnose im Neuen Testament, da steht, da wir tot waren in den Sünden. Also ein Herz wie ein Stein. Und das ist unser natürlicher Zustand. Und ohne Gottes Hilfe wird sich daran auch nichts ändern. Frage an dich und mich. Habe ich meinen toten, sündigen, verlorenen Zustand jemals erkannt in meinem Leben? Woran habe ich diesen Zustand erkannt? Ich denke, alle, die Jesu rettende Botschaft angenommen haben in ihrem Leben, die werden bestimmte, vielleicht Schlüsselmomente in ihrem Leben haben, wo ihnen Gott das so ganz deutlich gemacht hat, dass sie Gott brauchen. Ich erzähle nur ein Beispiel aus meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Weiß nicht, im Grundschulalter oder Vorschulkind, ich weiß es nicht mehr. Da war in einem Wohnort, in dem ich wohnte, eine Evangelisationswoche. Da waren Prediger die ganze Woche da und hat jeden Abend einen evangelistischen Gottesdienst gehalten, da gepredigt. Und da war so die Gewohnheit und Sitte, dass er sich, die Prediger, die das gemacht haben, dann, wenn der Gottesdienst zu Ende war, sich an der Ausgangstür hingestellt hat und jeden Besucher per Handschlag verabschiedet hat. Darf man sich gerne vorstellen, auch in Corona-Zeiten. Auf jeden Fall, Wiedersehen, schönen Abend noch, und so weiter. Und dann hat er mir Tschüss gesagt. Und dann hat er gesagt, und du, hast du auch schon ein reines Herz? Und ich bin innerlich wie erstarrt, weil mich das so wie ein Blitz getroffen hat. Da hat mir Gott einfach gezeigt, nein, ich habe kein reines Herz. Ich habe mich da nicht bekehrt in dem Augenblick, aber das war so eine, ja, wie ein Blitz, eine Botschaft, wo Gott mir das gezeigt hat. Nein, ich habe kein reines Herz. Der weiß gar nicht, was er damit angerichtet hat, mit seinen Worten, dieser Prediger, aber Gott hat ihn da als Werkzeug gebraucht. Und ich hoffe, dass du auch so einen Moment oder Momente hast, wo Gott dir das gezeigt hat. Oder noch zeigen wird. Ja, wir haben hier das steinerne Herz und er will es austauschen oder neu machen. Und zwar, er will ein neues, hier steht fleischernes Herz, andere Übersetzungen sagen ein lebendiges Herz. Der Begriff gefällt mir noch fast besser, als den Luther hier benutzt hat, ein lebendiges Herz. Gott will ein Herz aus Stein einfach lebendig machen. Und das ist ein Sinnbild für ein neues Leben mit Gott. Und ich wünsche dir und mir, dass wir in diesem neuen Leben unterwegs sind. Ich lese auch da jetzt nur beispielhaft einen Vers aus dem Neuen Testament. Es gibt noch viele andere Stellen, die davon auch reden. 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott will unser Herz neu machen. Das Böse, das Zerstörerische soll raus. Und das Gute, das Aufbauende, das Lebendige soll, möchte er in uns hineingeben. Eine Frage an dich und an mich. Hat Christus aus mir einen neuen Menschen gemacht? Darf und kann Gott mein Herz neu machen und mit Gutem, Aufbauendem und Lebendigen füllen? Interessant fand ich auch, nochmal hier lesen, wie Gott das machen will. Und zwar kommt hier in Vers 26 und 27 zweimal vor, ich will einen neuen Geist in euch geben und meinen Geist. Also Gott macht das nicht irgendwie, sondern er macht das selber durch seinen Geist. Er möchte seinen Geist sich selber in uns hineinlegen und geben. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Das Wort Geist kommt vom Begriff her ursprünglich oder hat das was zu tun einerseits mit Atem und Odem, also mit Atmen, ne, so von der Herleitung her, und zum anderen auch mit Wind. Wir kennen beides, wir atmen tagtäglich, immer, die ganze Zeit. Und Wind kennen wir auch, besonders jetzt im Herbst. Und so diese Eigenschaften haben, also zwei Eigenschaften von Atem und auch von Wind, ist einmal, dass da Kraft drin steckt. Wer nicht mehr atmet, der wird kraftlos und stirbt. Und wenn wir so einen richtigen schönen Wind erleben, da steckt Kraft hinter. Wir waren vor kurzem an der Ostsee, da war gerade Sturmflut. Da pfeift einem der Wind richtig um die Ohren und dann spürt man etwas von dieser Kraft. Wir haben dann Kitesurfer beobachten können, wie die sich Meter hoch in die Luft ziehen lassen von ihren Schirmen, die sie hochziehen. Da ist Kraft drin. Und zum anderen ist auch Bewegung drin, in Wind und in Atem. Ne, wenn wir jetzt irgendwie eine Flamme, Kerzenflamme vor uns haben, da pusten, dann bewegt sich die Flamme. Also ist auch Bewegung, Dynamik drin, in Wind und in Atem. Nochmal anders formuliert, der Geist Gottes ist letztlich die Triebkraft, ne, Triebkraft, da steckt Bewegung drin, da steckt Kraft drin, für Veränderung und Entwicklung in meinem Leben. Mit seinem Geist möchte er Veränderung und Entwicklung in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner Persönlichkeit bewirken. Und er ist die Kraft dazu, er ist der Beweggrund dazu durch seinen Geist. Gott selber möchte das tun. Also Gott selber treibt an und motiviert und er gibt auch die Kraft dazu. Wir haben gemerkt, wenn wir so hören, ne, du sollst ein Zeugnis sein, an dir soll Gottes Herrlichkeit sichtbar werden, Gottes Heiligkeit deutlich werden. Wenn ich das selber will, da fehlt mir die Kraft dazu. Aber mit seinem Geist möchte er uns auch die Kraft dazu schenken, dass eben das sichtbar wird. Frage, lasse ich den Geist Gottes in mir wirken? Ist Gott, der Geist Gottes, die Triebkraft in meinem Leben für Veränderung und Entwicklung? Ist von Gott bewirkte Veränderung und Entwicklung in meinem Leben vorhanden? Lasse ich mich von Gott antreiben? Nehme ich Gottes Kraft in Anspruch? Oder will ich es selber schaffen? Ja, wie könnte das konkret aussehen? Wir haben, finde ich, eine wunderbare Beschreibung im Galaterbrief, 22. Vers, den kennt ihr alle. Da wird ja vorher beschrieben, wie sieht es in einem Leben aus, wenn ein Mensch ohne Gott lebt. Das zähle ich jetzt nicht auf. Und was wird aus einem Menschen, der mit Gott lebt? Das ist ja auch ein Prozess, dort wird das als Frucht beschrieben. Ja, und wir pflücken die Äpfel auch nicht im Frühling. Das ist ein Wachstumsprozess. Und die Eigenschaften dieser Frucht, die Gott bewirkt, wie diese Eigenschaften sind, werden da beschrieben. Ich lese uns das mal vor. Und solche Menschen möchte Gott aus uns machen. Solche Persönlichkeiten, die diese Eigenschaften, die ich gleich aufzähle, uns ausmachen. Das, was da aufgezählt ist, das soll uns ausmachen. Das will Gott in meinem Herzen bewirken durch seinen Geist. Er treibt uns dazu an, er will die Kraft dazu geben. Ich lese die Begriffe mal vor, je nach Übersetzung werden andere Wörter benutzt, aber der Sinn ist immer der gleiche. Also die Frucht des Geistes, der uns antreibt, die Kraft dazu gibt, ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, je nach Übersetzung steht Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Das sind die Eigenschaften, die Gott in uns hineinlegen möchte, in uns bewirken und wachsen lassen möchte. Frage an dich und an mich: Kann Gott mein Herz mit diesen Dingen füllen oder mein Herz so formen, dass diese Eigenschaften wachsen und deutlich werden? Und stellt euch vor, was ist das für ein Beispiel für um die Menschen um uns herum, in unseren Familien, Gemeinden, in unserem Alltag und darüber hinaus, wenn Gott diese Eigenschaften in deinem und meinem Leben bewirken kann, wachsen lassen kann, wenn das Herz damit gefüllt wird. Was für eine Ehre ist das für Gott, wenn das sichtbar und deutlich wird? Ja, nächster Punkt finde ich auch noch interessant. Hier steht in Vers 26 und 27, diesen Geist will ich in euch geben. Und dann 27, ich will meinen Geist in euch geben. In der Elberfelder Übersetzung steht, in euer Inneres will ich meinen Geist hineinlegen. Ich habe nachgeschaut, was das Wort Inneres bedeutet. Wörtlich bedeutet es Eingeweide. Ja, jetzt so im physischen, körperlichen Bereich sind da die Eingeweide mit gemeint. Und im übertragenen Sinn ist auch da, ähnlich wie beim Herz gemeint, es ist der Sitz des Lebens, des Geistes und der Empfindungen. Ne, man spricht ja auch, manche haben Bauchschmerzen, wenn sie was tun. Nicht, weil sie was Schlechtes gegessen haben, sondern einfach, weil der Mensch ein Ganzes ist. Und dann haben sie einmal Bauchschmerzen. Also es kommt von innen heraus, vielleicht ein Kind, das jetzt erlebe ich gerade, hatte ich erlebt mit Erstklässlern, die eine neue Situation und so, und dann haben sie Bauchschmerzen am Morgen, wenn sie los sollen. Es liegt nicht am Verdauungsapparat, dass mit dem nicht was nicht in Ordnung ist, sondern einfach aus dem Innen heraus, ein Innerstes ist davon betroffen, eben als Ganzes. Und das ist hier umfassend. Ne? Also, und einfach in unser Tiefstes und Innerstes. Ne? Viel weiter kann man im Körper nicht rumwühlen, als im Eingeweidebereich, sage ich mal. Und so möchte Gott bis in unser Innerstes vordringen mit seinem Geist, um uns eben auch zu verändern, dass eben die Bauchschmerzen vielleicht weggehen, sondern einfach ist ein ganzheitlicher Gott. Ne? Das möchte bis dahin vordringen. Und in unser Innerstes, im übertragenen Sinn, bis in unsere Eingeweide hinein seinen Geist legen. Ein ganz spannenden Satz fand ich hier noch in Vers 27, da das Luther so formuliert: und will solche Leute aus euch machen. Ich will Leute aus euch machen, sagt er zu den Israeliten, und das sagt er auch heute zu dir. Also anders formuliert, Gott möchte eine Persönlichkeit aus dir machen. Und zwar, solche Leute aus euch machen. Gott möchte aus uns eine Persönlichkeit machen. Und zwar so, wie er sich das in seinem Plan für einen jeden Menschen vorgestellt hat. Gott hat uns nicht so vorgestellt, dass wir ohne ihn leben wollen, mit den ganzen Konsequenzen, die das dann mit sich zieht, sondern er hat sich das ganz anders vorgestellt, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Und die Sünde hat vieles von dem zerstört, was uns ausmachen sollte oder ausmacht. Aber Gott möchte durch seinen Geist wiederum, durch sein Wirken in unserem Herzen, in unserem Innersten, eine Persönlichkeit machen. Auch die Frage, lasse ich mich von Gott in die einzigartige Persönlichkeit umgestalten, wie er sich das für mich vorgestellt hat? Er möchte das tun, dass wir Persönlichkeiten Gottes im besten Sinne sind, die letztlich dann auch seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Güte und was man alles aufzählen könnte über ihn widerspiegeln. Und wenn Menschen hier so leben, sich von Gott verändern lassen, seinen Geist in ihren Herzen wirken lassen, das zulassen, sich retten lassen, dann ist es fast dann, würde ich sagen, so fast wie eine Folge, die dann fast automatisch kommt, dass es Menschen sind, wie es hier steht in Vers 27, Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wenn wir so mit Gott leben, dann wird es so sein, dass wir uns einfach fast selbstverständlich dann seine Gebote halten, weil sie Gott in uns verinnerlicht und festmacht, dass wir seine Bestimmungen gut finden und sagen, Mensch, das ist gut, wenn ich so lebe, das ist gut für mich, das ist gut für meine Mitmenschen und es ehrt zudem noch Gott. Das will Gott so zu einer Selbstverständlichkeit machen, dass es kein Krampf ist, kein Kampf ist. Kampf wird es vielleicht trotzdem bleiben, aber einfach, dass Gott das einfach so bewirkt, dass wir letztlich Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Das ist sein Ziel. Und wenn er in uns wirken darf mit seinem Geist, dann wird das fast automatisch auch so kommen. Ihr merkt, das wird ein lebenslanger Prozess sein. So wie die Frucht eben lange Zeit braucht, um zu wachsen, so wird das auch, denke ich, eine Lebensaufgabe sein, darin zu wachsen. Da werden wir nie fertig sein, solange wir hier auf der Erde leben. Und trotzdem finde ich es faszinierend und herausfordernd, mich Gott hinzugeben, immer wieder neu. Man ist immer wieder schnell versucht, das anders zu machen, selber machen zu wollen, Gott aus den Augen zu verlieren. Und trotzdem lohnt es sich, immer wieder neu darauf einzulassen. Ich möchte mit so zwei Bibelversen zum Ende kommen. Ich finde, die sind aus dem Neuen Testament, ich finde, die fassen ganz gut zusammen, was wir hier in diesem Text an das Volk Israel gelesen haben. Zum einen haben wir hier in Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10, da kommt so zweimal ein Begriff vor, nämlich mit dem Herzen glauben. Ich lese jetzt nicht den ganzen Vers vor, sondern aber da kommt zweimal vor, mit dem Herzen glauben. Ich denke, das passt ganz gut zu dem, was wir so in dem Text rausnehmen konnten. Und ich lese noch den Vers in Lukas 8, Kapitel 15. Da geht es um das Gleichnis des Sämanns. Und da wird ja dann erklärt, was die einzelnen Felder bedeuten, wo der Samen hinfallen kann, wenn einer sät. Und ich lese jetzt noch den 15. Vers vor. Hier. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden, auf denen die Saat, also die Saat steht hier für das Wort Gottes, oder das Wirken auch des Heiligen Geistes, könnte man auch sagen, wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie, und jetzt kommt der entscheidende Teil, und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ich lese den Vers nochmal, oder einen Teil davon. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Das wünsche ich mir, wünsche ich dir. Und stelle einfach nochmal zum Schluss die Frage, wie sieht es in meinem Herzen aus? Ich würde gerne nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, hab Dank für deine Güte und Gnade, dass du uns völlig unverdient retten möchtest, dass du einen guten Heilsplan mit uns Menschen hast, damals mit dem Volk Israel oder noch immer mit dem Volk Israel und mit einem jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt. Danke, dass du unsere steinernen Herzen verändern möchtest, uns ein neues, lebendiges Herz geben möchtest, und mit deinem Geist in unserem Innersten Veränderung bewirken möchtest. Danke, dass du die Triebkraft dafür bist, für Veränderung und Entwicklung in unserem Leben, dass wir letztlich Frucht reifen und wachsen lassen können in unserem Leben, die letztlich dich groß macht, die dich verherrlicht, die zeigt, wie groß und heilig und wunderbar und gut du bist. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus, dass du mit deinem Kommen auf die Erde und deinem Sterben am Kreuz und deiner Auferstehung die Grundlage dazu gelegt hast, dass dies alles möglich ist. Herr, wirke mit deinem Geist in meinem und unserem Leben. Amen.